Vielleicht ist auch das Automobil das Handy der Europäer. In neuen Industrien, also Quantencomputing, Quantentechnologien, auch Sensing, da sind wir hervorragend. Wir konzentrieren nicht genug Kapital, wir denken auch nicht sehr strategisch langfristig im politischen Tun, weil das Politische in Europa einfach sehr, sehr fragmentiert ist. Es ist viel zu komplex bürokratisch und das verhindert eben auch diese Größe im Denken. Das braucht natürlich eine politische Radikalität, glaube ich, um das zu ändern.
Ihr hört Deep Tech Unlocked. Ein Podcast mit Thomas Lange und Thorsten Lambertus von 1E9, eurer Community für Zukunftsoptimismus.
Ja, herzlich willkommen zur ersten Folge unseres Podcasts Deep Tech Unlocked. Thorsten, ich freue mich sehr, dass wir beide heute zusammen sind. Wir werden nachher auch noch einen dritten Mitstreiter hier bei uns in der Runde haben. Wir sprechen also über das Thema Deep Tech und wir machen das heute wie im guten Krimi. Wir starten nämlich mit dem Konzept Follow the Money. Also wir gucken uns an, wo geht das Geld eigentlich hin? Haben wir es hier überhaupt mit einem relevanten Thema zu tun? Und ja, die gute Nachricht ist, ja, Deep Tech ist offensichtlich relevant. Die Zahl, die ich dazu kürzlich nochmal gefunden habe, ist 28% des gesamten Venture Capital Fundings in Europa ist 2024, also letztes Jahr, in Deep Tech tatsächlich geflossen. Also man kann schon sagen, das ist ein relevanter Bereich. 10 Jahre vorher, 2014, lag der Anteil noch bei 11%. Also da gibt es auch ordentlich Bewegung. Das hat sich also mehr als verdoppelt, dieser Anteil. Man sieht, das ist offensichtlich ein Trend, der Momentum hat. Und wenn man so ein bisschen die Ohren aufmacht und ein bisschen liest und ein bisschen guckt und ein bisschen hört, kriegt man schon den Eindruck, es ist auch ein Hype-Thema auf eine gewisse Weise. Das erst nicht seit gestern.
Und es ist zu Recht ein Hype-Thema, es ist unglaublich wichtig und deswegen beschäftigen wir uns ja auch bei Deep Tech Unlocked genau mit diesem Thema und ich glaube, wir haben einen ähnlichen Datenpool rumgesucht, um das auch nochmal zu unterlegen und auch ich habe mir nochmal angeschaut, die Zahlen, also wenn man sich Deep Tech Venture Capital Investments anschaut 2014, dann waren das noch kleine 1,5 Milliarden, die in diesen Sektor geflossen sind, heute sind wir bei 15,1 und gerade auch im Vergleich zu anderen Technologie- und Startup-Bereichen, das war vor einigen Jahren noch das 4- oder 5-fache, was in klassische Tech-Startups gelaufen ist. Heute ist der Unterschied nur noch das 2- bis 3-fache, also aufkeimend. Aber ich glaube, mit der strategischen Wichtigkeit von Deep Tech sind wir uns einig, dass dann irgendwann wahrscheinlich auch dieser Sektor die klassischen Tech-Startups überholen wird. Zumindest mal meine These.
So, und dann machen wir das Feld heute mal auf und zwar mit jemandem, der das Feld schon sehr, sehr lange kennt, den wir beide auch schon sehr lange kennen und schätzen. Herbert Mangesius ist Partner bei WeSquared Ventures und er ist in dem Themenfeld seit rund 10 Jahren unterwegs und damit eigentlich ein perfekter Gesprächspartner für unsere Folge. Unser Gast feiert dieses Jahr sein 10-jähriges Deep Tech-Jubiläum. Wenn wir es richtig gesehen haben, hat er 2015 seinen ersten Job bei einem Wagniskapital bzw. Venture Capital Fonds angetreten, der sich damals schon ganz auf Deep Tech konzentriert hat.
Das klingt heute selbstverständlich. Jeder Venture Capital Fonds, der etwas auf sich hält, behauptet zumindest auch in Deep Tech zu investieren. Aber 2015 war das ehrlich gesagt noch ganz anders. Unser Gast gehört also zu den Pionieren in diesem Bereich, der seitdem stark gewachsen ist.
Viele wissen jetzt wahrscheinlich schon, wen wir hier gerade vorstellen. Es ist Herbert Mangesius, General Partner von WeSquared Ventures, einem Fonds hier aus München, der seit 2020 tatsächlich ausschließlich und explizit in Deep Tech Startups investiert. Davor war Herbert bei Vito Ventures und Herbert hat einen Hintergrund in Luft- und Raumfahrtingenieurwesen, das er hier an der Technischen Universität in München studiert hat und in diesem Fach hat er auch promoviert.
Im Dezember 2024 hat ihn das Handelsblatt mit seinem Mitgründer Tommy Oehl zu den Investoren des Jahres erklärt, eben weil sie zu den Deep Tech-Vorreitern gehören. Und Mitgründer von 1E9, dem Medienstartup, das diesen Podcast herausbringt, ist Herbert auch noch. Also ein perfekter Gast für den Auftakt von Deep Tech Unlocked. Hi Herbert, schön, dass du da bist.
Hallo, hallo.
Ja, Herbert, jetzt heißt unser Podcast ja ganz optimistisch Deep Tech Unlocked, weil wir daran glauben wollen und daran glauben, dass wir den Durchbruch für Deep Tech in Deutschland und Europa schaffen werden. Und deswegen werden wir jede Folge in diesem Podcast mit einer Geschichte starten, und zwar einer Geschichte aus einer erfolgreichen Zukunft. Und diese Rubrik heißt A Deep Tech Tale from the Future.
Wir hören uns die Geschichte nun gemeinsam an und dann kannst du sagen, ob das wirklich die Zukunft ist, an der du arbeitest. Oder ob wir vielleicht ein bisschen zu dick aufgetragen haben. Also lausche auf und ab geht's.
Wir schreiben das Jahr 2040. Am Himmel gleiten lautlose, elegante Flugzeuge dahin. Diese elektrisch angetriebenen Microliner haben den Kurzstreckenflugverkehr revolutioniert. Fliegen ist keine Klimasünde mehr, sondern ein Symbol für Nachhaltigkeit und Fortschritt. In den Städten und Dörfern arbeiten Menschen und Maschinen Hand in Hand. Kognitive humanoide Roboter unterstützen bei gefährlichen oder monotonen Aufgaben, während sie gleichzeitig die Produktivität steigern. Sie sind das Herzstück einer neuen industriellen Revolution, die Arbeitsplätze schafft und den Wohlstand Deutschlands und Europas sichert. Doch die wahre Magie entfaltet sich in den unsichtbaren Welten der Quantenphysik. Mit der Hilfe von Quantencomputern werden medizinische Durchbrüche Alltag. Krankheiten, die einst tödlich waren, lassen sich heute in Sekunden diagnostizieren und behandeln. Diese Technologie verändert nicht nur Leben, sondern rettet sie millionenfach. Auch die Energieversorgung hat einen gewaltigen Sprung gemacht. Revolutionäre Batterietechnologien garantieren, dass keine einzige Kilowattstunde verschwendet wird. Saubere Energie ist immer und überall verfügbar, und die Welt ist endlich auf dem Weg zur Klimaneutralität. Eine Zukunft, die einst wie ein unerreichbarer Traum erschien, ist also Realität und sie ist geprägt von der Vision eines Mannes, Dr. Herbert Mangesius, Investor bei V-Squared Ventures. Doch der Wandel geht über Technologien hinaus. Deutschland erlebt eine neue Gründerzeit. Junge Menschen stürzen sich mit Begeisterung in die Naturwissenschaften, entwickeln Ideen, wollen anpacken, inspiriert auch von 1E9, einer Community von Zukunftsoptimisten. Überall entstehen Start-ups, die mutig neue Wege gehen. Naturwissenschaftliche Gymnasien und Plätze tragen den Namen Herbert Mangesius, um das Feuer der Innovation weiterzugeben. Heute, im Jahr 2040, lebt die Welt nicht nur in einer besseren Zukunft, sie gestaltet sie mit Begeisterung selbst.
Ja, das mit der Straße muss nicht sein, aber netter Abschluss der Zukunftsvision 2040. Ja, aber grundsätzlich glaube ich, die Dinge werden so oder so ähnlich kommen oder wahrscheinlich genauso und sehr viel früher als 2040. Ich glaube, bei 2040, da kann man vielleicht sogar noch ein bisschen visionärer sein und Dinge erdenken, die heute vielleicht nicht so in aller Munde sind, ne? Die man heute noch nicht sieht, aber wir werden sehen, 2040. Noch haben wir ein bisschen Zeit.
Sehr gut. Und bevor wir dann über deine Arbeit bei V-Squared Ventures sprechen, sprechen wir aber erstmal auch ein bisschen über dich. Denn du bist studierter Luft- und Raumfahrtingenieur, also die berühmten Rocket Sciences. Hast sogar promoviert. Du bist also kein BWLer, der sich dann als Investor nachträglich in Deep-Tech-Themen eingearbeitet hat. Weißt du noch, warum du dich für genau das Studium entschieden hast? Und was sind eigentlich die Highlights aus deinem Studentenleben fachlich, nicht das, was drumherum passiert ist?
Es war ein großer Zufall, dass ich Luft- und Raumfahrt studiert habe. Ich glaube, als Junge oder Kind hat wahrscheinlich jeder mal so die Fantasie oder den Traum, in einer Rakete ins Weltall zu fliegen oder auf dem Mond zu spazieren, zu springen. Das ist abenteuerlich, ja, das finden, glaube ich, alle Jungs gut. Und dann irgendwann kommt der Alltag oder das normale Leben und man wird sehr viel pragmatischer und meint, sowas kann sowieso nicht werden und passieren. Und bei mir war es ein Zufall. Ich war mit einem Freund damals bei der Immatrikulation in München, an der TU München und hatte nichts zu tun, bin einfach mitgekommen. Und dann standen an der Halle am Eingang zwei Pappfiguren. Das waren Menschen in Weltraumanzügen. Und das war damals, glaube ich, eine Aktion von Raumfahrtprofessor, der damals noch in die Uni kam. Und ich fand das irgendwie so cool und habe dann spontan gedacht, ja, ich schreibe mich auch ein in Luft- und Raumfahrt wegen der Raumfahrt. Und das hat natürlich zu tun mit meiner kindlichen Begeisterung damals. Und das war ein sehr spontanes Moment. Und ja, dann habe ich tatsächlich damit begonnen. Ja, die Alternative, was ich eigentlich wollte, war damals Medizin, weil ich auch nicht genau wusste, was ich machen soll. Ich dachte, Medizin ist, da hat man mit allem zu tun, mit Menschen, Philosophie, Naturwissenschaft und so weiter, wie man eben so als breit angelegter Mensch nach dem bayerischen Abitur eben tickt. Und das wurde es dann nicht. Und dann durch Zufälle kam ich in Luft- und Raumfahrt rein. Ja, und das war dann schon ganz gut.
Jetzt gibt es in München eine ganz besondere Institution, die dich auch sehr geprägt hat, auch anknüpfend oder schon während deines Studiums, und zwar das CDTM, was eine gemeinsame Initiative der TU München und der LMU in München ist, das Center for Digital Technology and Management. Und Herbert, du hast immer wieder auch berichtet, dass dich das CDTM sehr geprägt hat. Kannst du vielleicht mal für alle, die das CDTM nicht kennen, noch mal ein bisschen erklären, worum geht's und warum war das für dich so wichtig?
Ja, also ich glaube, der Lehransatz, wenn man das überhaupt als Lehransatz bezeichnen darf, ist ein ganz anderer. Also der Slogan damals, ich weiß nicht, ob der heute noch derselbe ist, war It's a home for your ideas. Und da werden 20 junge Menschen damals, glaube ich, sogar noch bayernweit, zusammengewürfelt aus unterschiedlichen Ländern, Fachrichtungen. Im Kern sind es dann Computer Science, Business, BWL und E-Technik, Electrical Engineering. Und es ging Ende der 90er, als das CDTM entstanden ist, immer um die Digitalisierung. Damals wahrscheinlich sehr, sehr visionär. Ich kam dann, ich glaube 2007 war das, zu dem Programm. Aber man hat eben viele junge Menschen mit unterschiedlichen Backgrounds. Ich hatte eine Wildcard, ich bin nirgendwo reingefahren, ich war ein Luft- und Raumfahrtstudent und hatte aber aus einer Bachelorarbeit mit einer Gründung schon zu tun und irgendwie hat das dann gepasst in dieses Unternehmerische. Und die Leute, die haben ein Curriculum, ne, da geht es auch um Trendforschung, dann um Product Development und dann die Arbeit mit einem Startup, also echte Probleme mal lösen, immer im Team. Und man macht immer alles und kriegt keine Vorlesung im eigentlichen Sinn. Ja, man hat ein Problem und dann erarbeitet man Lösungen und macht das zusammen. Man hat einen Ort, der einem 24/7 offen steht, den man auch selber managt und bespielt. Und ich glaube, genau das ist das Besondere. Also junge Leute, die alle irgendwie was im Kopf haben, die sehr unterschiedlich sind, denen man Probleme gibt, ja, die zukunftsorientiert sind und unternehmerisch gelöst werden sollen, und dann macht man das einfach. Und während man tut, lernt man eben ganz viel, vor allem im Tun mit den anderen in den Teams. Und diese Art und Weise, wie man da eben arbeitet, ich will es gar nicht arbeiten nennen, sondern das tut, was man eben tut, ist so intensiv und so positiv, dass viele der Leute, die eben an diesem Center dann als Studenten waren und in dem Programm teilgenommen haben, das als tatsächlich ihr zweites Zuhause bezeichnen und sehr, sehr viel Zeit einfach dort verbringen, ja, an diesem Ort. Das ist dann eine Konzentration an Ideen, unterschiedlichen Backgrounds, und dann passiert halt irgendwas. Und man sieht eben, dass Dinge sehr, sehr einfach möglich sind, wenn man es einfach macht. Und mehr ist es, glaube ich, auch gar nicht. Aber dieser Spirit, der ist jetzt über 20 Jahre alt. Und es gibt Generationen an Leuten, die dann immer mehr gegründet haben, erfolgreich waren, das Wissen zurückgeben, Support zurückgeben, aber auch mit investieren. Und das ist mittlerweile ein gigantisches Schwungrad, ja, ein Flywheel, das sich selbst verstärkt. Und im Grunde genommen ist es eine Community mit einer eigenen Identität, ja, eine Kultur. Und das, glaube ich, ist das Ausschlaggebende. Ja, das sage ich jetzt heute zurückblickend, wenn man jetzt auch schon 15 Jahre raus ist. Aber im Kern ist das, man kommt hin, man macht Sachen mit Menschen, es ist sehr intensiv, man hat einen Ort, ja, Freiheit, und dann entsteht eben eine Kultur, und eine Kultur des Tuns, und die Leute gründen einfach nachher, ja, weil sie das einfach mitbekommen, dass es klappen kann. Das war das CDTM. Aber auch da bin ich durch Zufall reingekommen. Also meine Freundin, die war eben da, und ich dachte mir so, als Ingenieur ist das Studium schon sehr, sehr öde, langweilig. Man hockt in der Vorlesung, schreibt Prüfung und trainiert diese vielen wesentlichen Dinge eben überhaupt nicht. Also präsentieren, kommunizieren, mit anderen zusammenarbeiten. Das war zumindest damals noch so. Und da dachte ich, ja, bewerb mich einfach. Und dann wurde ich tatsächlich auch aufgenommen. Und das war ein kompletter Gegensatz zum eigentlichen Studium. Und dahingehend, glaube ich, auch sehr, sehr gut für mich.
Jetzt hast du von diesem Schwungrad erzählt, dass das CDTM ist und dass viele bis heute in die Gründungskarriere rein katapultiert. Jetzt hätte ja diese Karriereoption der eigenen Gründung auch etwas für dich sein können. Oder du gehst in den großen Corporate in guter deutscher Tradition, gehst vielleicht selber auch weiter in Richtung Wissenschaft. Warum hast du dich ganz gezielt für Venture Capital entschieden?
Ja, das war gar nicht so gezielt, wie so viele Entscheidungen. Eher zufällig, aber ich kam rein, weil ich eben aus der Bachelorarbeit fast in eine Gründung reingestolpert bin, und ja, es war super, und man sieht, als Stern stehen einfach alle Türen offen. Ja, man kann vorstellig sein bei Vorständen, gerade wenn man in diesem CDTM-Rahmen auch gearbeitet hat, und Dinge sind sehr, sehr einfach möglich. Für mich war das ein Startup-Gründen eigentlich irgendeine, ja, eine Option, die immer da ist, und das eigentliche, also die harte Arbeit, das, was mich fasziniert hat und was auch die Ambition war, eher das Wissenschaftliche. Also ich hatte eine totale Begeisterung für später eher die Mathematik. Ja, ich kam eben aus Luft- und Raumfahrt und habe sehr schnell gemerkt, dass Luft- und Raumfahrt ab den Hauptstudien auch nur Folien sind und Anwendungen, die sich die letzten 30 Jahre halt nicht wesentlich geändert haben. Das war unglaublich langweilig. Und damals gab es eben schon SpaceX als Gründung. Es gab dann auch Boston Dynamics in den USA. Das waren so Themen und Firmen, die mich unglaublich begeistert hatten. Da hätte man natürlich Amerikaner sein müssen, um da arbeiten zu können. Aber ähnliche Dinge gab es hier eben nicht. Und ich bin dann eben sehr schnell von der Luft- und Raumfahrt weggegangen ins klassische Ingenieurwesen. Und dann habe ich so viel Mathematik gemacht, wie nur ging. Und Physik, ja, die Grundlagenfächer, wenn man so will, das hat eigentlich keiner gemacht. Und diese Wissenschaftlichkeit hat mich dann sehr, sehr früh gepackt. Ich hatte auch glücklicherweise Unterstützung von einem Professor, der selber Physiker war. Und das war dann echt auch von der Ambition was ganz anders als dieses einfache, ich überlege mir was, baue eine Präsentation, einen kleinen Prototypen, löte was zusammen, stelle es irgendwie vor und Investoren finden das cool, ja, oder irgendwelche Leute in der Industrie. Und das ist ja auch alles cool, vielleicht auch, weil man ein Student ist, aber für mich war das nicht real, nicht echt. Vielleicht auch dahingehend, weil ich vielleicht auch selber wusste, okay, viele der Dinge, um das in ein Produkt, in einen Markt und so weiter zu überführen, braucht sehr wesentlich andere Skills vielleicht. Ja? Und gerade wenn es hardwarebezogen ist, das kenne ich heute ein bisschen besser als damals. Aber die Intuition und das Interesse haben mich einfach in die Wissenschaft getrieben, dann in die Promotion und dann eben raus aus der Anwendung der Luft- und Raumfahrt hin in sehr abstrakte Netzwerkthemen. Ja.
Wie kam es denn eigentlich dazu, dass ihr bei Vito Ventures damals schon, also vor 10 Jahren, als das Thema Deep Tech, das Schlagwort auch noch gar nicht so besetzt war und so bekannt war, euch ausdrücklich auf dieses Investitionsfeld gestürzt habt? Und wie waren die ersten Reaktionen darauf?
Ja, das war die Freiheit, die uns gegeben wurde, muss man wohl sagen, durch vor allem Max Wissmann damals. Das hängt ein bisschen auch damit zusammen, wie es dann überhaupt diesen Sprung ins Venture Capital gegeben hat. Also erstmal musste ich einen Job suchen nach meiner Promotionszeit und kam zurück nach München. Es hatte private Gründe damals, habe zuvor in Belgien gelebt. Und ja, hat sich nicht so viel getan in der Industrie, war mega langweilig. Dann war natürlich die Beratung viel, viel besser. Man verdient mehr und hat zumindest dann irgendwie ein anderes Handwerkszeug, Methodik und kommt raus aus dem langweiligen Engineering, in Anführungszeichen. Und da gab es eben diese Möglichkeit auf einmal aus dem CDTM-Netzwerk wieder heraus, eines VC-Fonds, da wurde rekrutiert und hat jemanden gesucht, der eben einen breiten Ingenieurs-Background hatte, aber VC-affin war. Das habe ich natürlich im CDTM alles gesehen und dachte mir, ja, ist ja interessant, zumindest weiß ich nicht genau, was das für mich bedeutet. Also die Unsicherheit nach vorne gerichtet ist größer und es hat was mit Ingenieursthemen zu tun, aber mit der Zukunft, mit Innovation und eben nicht geordnet und strukturiert wie in der Beratung oder wie in diesen langweiligen Ingenieursthemen, die ich damals eben gesehen habe, hier um München herum. Und so kam ich dann zu Vito Ventures und zu Fissmann. Und Fissmann befand sich damals eben auch in einer Transformation. Also der Moment, als diese Themen VC und Digitalisierung wichtig wurden, war so die Geschichte, ja, die Übernahme von Nest durch Google. Und auf einmal hat man eben dieses Interface, auch digitale Interface im Wohnraum, wohingegen die Heizung klassisch im Keller steht, ja, und keinen direkten Nutzerkontakt hatte. Also hat sich da schon was geändert und auf einmal waren die Big-Tech-Unternehmen in diesem Segment des Heizens unterwegs, was das große Geschäft eben von Fissmann war. Und darüber hinaus hatten sie viele Themen, der Systeme intelligenter machen, datengetriebener machen, Geschäftsmodelle verändern, Vernetzung von Systemen. Das sind alles Sachen, die ich wahrscheinlich schon fast 10 Jahre zu dem Zeitpunkt gesehen hatte, zum Teil publiziert hatte auf Trading-Algorithmen für verteilte Systeme und so weiter. Und ich fand es halt total spannend, weil man den Kontakt zu einem Corporate hatte, der in dieser Transformation befindlich war, man sehr viel sehen konnte, was man sonst als junger Ingenieur eben nicht sieht. Ja, dann ist man in einer Gruppe drinnen und macht halt seinen Job und das war's. Und das war der Beginn. Es war eben auch ein anderes Setting als die meisten VC-Fonds bei Vito Ventures, dadurch, also aus dieser Problemwelt getrieben bei Fissmann. Und wir haben eben angefangen, in IoT-Infrastrukturthemen zu investieren, Konnektivitätslösungen, die skalieren können. Also wirklich versucht zu verstehen, was braucht es denn, um diese Welt zu digitalisieren, solche Produkte, wie kann in der Zukunft aussehen. Und da haben wir investiert und es wurde immer extremer, weil auf einmal Robotik und KI aufkamen, Deep Learning damals und am Ende sogar Raketen und Quantum Computing. Und das hat dann eher weniger mit dem Heizungsbau, würde ich sagen, zu tun. Aber es waren eben diese Tech-Themen. Wir sind immer technischer geworden und diese Kategorie hat sich damals eben langsam geformt und gebildet. Und Wir hatten jetzt keinen Rucksack, der B2B SaaS oder sonst irgendwie heißt oder klassisches Consumer-Internet, kannte eben kaum einer aus dem Investieren und eben einen starken Drang in diese Ingenieursthemen und die Freiheit letztlich auch, die Vision, die mitgetragen wurde, vielleicht auch solche Themen dann eben mitzuformen. Ja, und das war eben Vito Ventures und das haben wir damals gemacht. In der Branche gab es das nicht. Wir waren oft auch totgesagt, ja, damals. Einige haben es bezeichnet als Hero Tech, wenn man eben Raketen- und Quantencomputer angeht. Oder Deep Learning und Robotik, damals eben schon, was jetzt eben ja, sehr, sehr gut im Kommen ist. Bei einigen Themen waren wir vielleicht zu früh dran, aber viele der Firmen gibt es immer noch, beziehungsweise die sind sehr, sehr groß. Und das alles wurde quasi möglich gemacht mit einem extrem kleinen Fund von knapp 30 Millionen Single LP aus einem Corporate heraus mit einem Team, die nicht aus der Branche kamen. Und ja, ich glaube, das ist schon fantastisch zu sehen, dass sowas klappen kann.
Ihr habt dann 2020 zu dritt euren eigenen Fonds gebaut mit V-Squared, auch wieder ganz klar fokussiert auf Thema Deep Tech. Was war für dich die Motivation, einen eigenen Fonds zu bauen und was ist eure gemeinsame Mission?
Ja, das war natürlich gar nicht so einfach, aber wir kamen eben aus dem Corporate VC, wenn man so will, wobei ich will es gar nicht so bezeichnen, weil wir absolute Freiheit hatten dahingehend, dass wir neue Sachen machen durften und die haben dann auch mehr oder weniger gut funktioniert. Aber die Idee war eben, dass man das weiterführt. Damals war Fisman auch in einer Transformation, ja, und wir wollten uns öffnen zu einem Multi-LP-Fund. Und im Kern waren wir drei Leute, also Benedikt, Tommy und ich. Und haben gesagt, ja, wir machen es halt weiter, machen es jetzt selbstständig und probieren es einfach. Und das war natürlich zäh, das war gar nicht so einfach, das Fundraising in einem Segment, das nicht existiert hat, mit einem Fundportfolio 2019, ja, das noch sehr, sehr jung war, noch keine gigantischen Wertentwicklungen zeigen konnte. Aber es gab einige sehr unternehmerische Family Offices aus Deutschland, die das interessant fanden, die eben Tech interessant fanden, spannend fanden und auch mal was anderes machen sehen wollten, die uns unterstützt haben. Und dann kam es eben auch dazu, dass zwei Firmen, IKEM Quantum Computers und ESA Aerospace, im Fundraising-Prozess relativ große, erfolgreiche Folgefinanzierungen schaffen konnten. Und auf einmal wollte jeder da drinnen sein. Ja, und die Sachen sind doch möglich. Und dann wurde es, ich will jetzt nicht sagen Selbstläufer, aber dann kam natürlich sehr gut Momentum auf, weil wir beide mit von der Company Formation begleitet hatten. Und ja, das war dann more of the same, V-Squared. Unabhängig, mehrere LPs, dasselbe Kernteam. Und wir sind angetreten, um das eben zu replizieren. Das ist natürlich der Glaube daran gewesen, dass wichtige, große Probleme, technische Lösungen im Kern brauchen, dass es als ja, Anlagesegment vielleicht auch spannend sein kann, weil man differenziert ist, es hat weniger Wettbewerb als klassische Digitalmodelle und ja, damit sind wir angetreten in den Glauben, wollten das tun, was wir vorher gemacht haben, haben eben dran geglaubt und waren glücklicherweise erfolgreich im Fundraising und im Selbstständigmachen, V-Squared 1. So genommen, also um auch zu deiner Eingangsfrage zurückzukommen, selber gründen, da haben wir selber gegründet und looking back, ja, extrem hohes Risiko wahrscheinlich aufgenommen, denn die Wahrscheinlichkeit, auch initial mein Denken, ja, jetzt bei einem Single-LP-Fund anzufangen mit irgendwas Neuem, die Wahrscheinlichkeit, dass sowas erfolgreich wird, ist fast null. Ja, und dann sich selbstständig machen, also viele auch heute, es klappt halt nicht so einfach. Und da war wieder den anderen Schluss, also ich glaube, man muss schon etwas gesehen haben, schlechte, schwere Probleme angegangen sein, das auch einfach durchstanden haben und mit etwas Erfahrung gewappnet sich dann vielleicht selbstständig machen. Das ist oftmals, also zumindest in diesen schwierigeren, nischigeren Themenfeldern besser zu gründen, als wenn man rein von der Uni abgeht. Wobei ich auch sagen muss, ja, also viele sind da gerade dadurch auch erfolgreich, vielleicht in klassischeren Softwaremodellen, aber nur als Kommentar noch zu der Eingangsfrage, ja, warum ich selber gegründet. Also da haben wir selber gegründet und es war alles andere als ein leichtes. Und seitdem wächst es.
Das glauben wir gerne. Und jetzt tauchen wir doch noch ein bisschen tiefer in deine Arbeit als VC ein. Ich glaube, die meisten unserer Hörer wissen, was ein Venture Capital Investor so im Allgemeinen macht. Aber vielleicht kannst du es auch nochmal kurz und prägnant erläutern.
Im Prinzip ist unser Geschäftsmodell, Geld einzusammeln. Dann haben wir einen Fonds. Damit investieren wir in unserem Fall junge, technologielastige Firmen und hoffen, dass es über 10 Jahre dann gedeiht, ein Portfolio an solchen Firmen, und unsere Unternehmensbeteiligungen sehr viel mehr wert sind und wir es dann auch veräußern können, sei es in einem IPO oder in einem Verkauf an andere. Und dann verdienen wir Geld. Also man macht aus Eingangsgeld mehr Geld und dabei partizipieren und profitieren auch alle. Ja, das ist das grundsätzliche Modell. Und in unserem Fall haben wir uns spezialisiert auf das sogenannte Deep Tech. Also im Kern sucht man eben Geschäftsmodelle, die im Produkt einen technologischen, schwer replizierbaren Kern differenziert sind. Und da haben wir die letzten 10 Jahre eben unterschiedliche Themensegmente aufgebaut, investiert. Und darauf fokussieren wir uns auch weiterhin. Ja, und versuchen eben am Puls der Zeit zu bleiben und zu antizipieren, welche Probleme heute vielleicht als nischig wahrgenommen werden, aber eigentlich extrem große Probleme sind. Und nur weil andere sie nicht angehen, das nicht heißt, dass man sie nicht angehen sollte. Und müssen dann eben abschätzen, ob dann irgendwann der Knoten platzt in einem Industriesegment und dann sehr viel mehr Geld nach uns auch reinkommen kann. Vielleicht auch der Markt sich anders darstellt als noch initial, weil das Problem eben eine hohe Signifikanz hat. Ja, und so gehen wir eben vor, versuchen die Zukunft zu antizipieren und Sachen zu entdecken, Rohdiamanten, wenn man so will, die man dann mit versucht zu entwickeln, von der Seitenlinie. Und das machen wir.
Wenn du jetzt mal auf die Rohdiamanten nochmal schaust, Herbert, welche Kriterien müssen denn die Startups, die ihr interessant findet, oder auch die Gründerteams erfüllen, damit ihr investiert?
Also im Kern der Lösung steht eben Technologie für uns, Deep Tech, und zwar in einer Art und Weise eine Technologie, die schwer replizierbar ist, wo es besonders Know-how oder IP eben erfordert oder eine gewisse Erfahrung auch, sei es akademisch, in der Wissenschaft oder eben aus der Industrie kommend. Das ist der eine Teil, also technologische Differenziertheit, Belastbarkeit, wodurch man sich einen Teil des Wettbewerbs oder den Wettbewerb insgesamt rein in der Anzahl an Teams, die das vielleicht auch machen wollen, verringert. Also dahingehend, wer auch erfolgreich sowas tun kann. Das zweite ist eben die Signifikanz des Problems. Also es muss ein großes, idealerweise globales Potenzial da sein im Geschäft. Sonst ist es zu klein, hat es einfach nicht das Potenzial inhärent für diese Investmentklasse, Venture Capital Klasse zu taugen, brauchbar zu sein. Und das dritte ist Timing. Also es muss raus aus dem Labor kommen. Es sollte jetzt kein wissenschaftliches Tun mehr wissenschaftlich-akademischen Sinne sein, sondern die Wissenschaft sollte geklärt sein, sodass es sich eigentlich um ein Ingenieursproblem handelt. Ja? Also we love to embrace engineering challenges, die können noch so hart sein, aber wir versuchen eben diese wissenschaftliche Risiko zu vermeiden. Das muss man vom Timing her, vom Status der Technologie vielleicht auch abschätzen. Und dann aber viel, viel wichtiger, wahrscheinlich eine Größenordnung über dem technologischen Risiko, ist dann das Marktrisiko. Und da wollen wir möglichst kein Risiko eingehen, sondern eben schon auch eben sehen, dass, wenn es gelöst wird, hat ein gigantisches Marktpotenzial. Ja, und das muss man verbinden von dem technologischen Haben mit dem Potenzial. Das verbindet man über Zeit. Und da muss eben das Timing, wann man in eine Firma investiert, wo man auch investiert, extrem gut passen. Manchmal ist man zu früh dran, da muss man überleben, lang genug im Markt bleiben. Und wenn es eben dann aber sehr, sehr gut klappt, dann ist es fast Magic. Ja? Und die Puzzleteile fallen irgendwie zusammen und es entwickelt sich eine unglaubliche Geschwindigkeit und Wachstum. Das ist der Idealfall. Ja? Also Timing, das globale Potenzial und die technologische Differenziertheit sind die wesentlichen Merkmale. Und daraus ergibt sich dann eben auch etwas zum Team. Man braucht natürlich eine gewisse Erfahrung, Know-how im Team. Dann braucht man auch diesen Spirit, diese Ambition des extremen Wachstums, auch dieser Ungewissheit. Die muss man natürlich auch mögen. Und daraus ergeben sich in der Regel eben sehr, sehr technische, unternehmerische Charaktere, die wir in unseren Unternehmen sehen, die eben als Gründer zu uns kommen. Und partnern wir gerne, wenn diese Dinge zusammenkommen.
Sehr gut. Jetzt habt ihr ja inzwischen in über 30 Startups investiert. Echtes Deep Tech in Bereichen wie Raumfahrt, Quantencomputing, Halbleiter, Batterien, Computer Vision, Robotik. Was sind gerade deine Fokusthemen und warum genau diese? Und welche Portfoliounternehmen sind da unterwegs?
Momentan, es gibt große Probleme und große Schwierigkeiten in Europa, in Deutschland. Ich beschäftige mich gerade sehr viel mit Batterien, also schon länger mit der nächsten Generation. Und leider gab es sehr große und auch neuen Applikationsfeldern. Also die Elektrifizierung macht natürlich nicht beim Auto halt, sondern geht eben in neue Anwendungsfelder. Ihr habt das elektrische Fliegen auch erwähnt. Ja, also wir wissen, was passiert ist. Northvolt ist weg, sehr viel Geld ist wegradiert. Aus China kommt CATL mit voller Wucht und nutzt natürlich auch die Gelegenheit. Es gibt immer mehr Joint Ventures. Ich glaube, das ist vielleicht auch eine Notwendigkeit. Aber ich glaube auch, dass es extrem wichtig wäre, diese Fähigkeit, Batteriezellen cost-competitive, performance-competitive at scale zu fertigen in Europa mit einer europäischen Supply Chain, extrem wichtig ist. Und das ist etwas, was uns antreibt. Ja, das hat dann unterschiedliche Dimensionen, Marktpositionierung. Ja, wie sehen globale Supply Chains aus? Wie sieht die nächste Generation überhaupt aus? Timing wieder. Ja, was sind die Zyklen? Wann kann so eine Technologie in ein Produkt überführt werden und einen Markt öffnen und so weiter und so fort? Das ist ein großes Feld, das leider sehr negativ behaftet ist in Deutschland. Wir aber, glaube ich, sehr, sehr bräuchten. Das andere Thema ist Robotik und KI. Also KI grundsätzlich ist ein gigantisches Thema und ich glaube, wir haben in Europa und vor allem in Deutschland eine unglaubliche Fähigkeit auf Ebene der Automatisierung und Mechatronik. Und wenn man das eben schafft zu paaren mit diesen großen Ambitionen im KI-Segment in den USA beispielsweise, aber auch in Asien, dann glaube ich, kann man sehr, sehr Großes schaffen, auch aus Deutschland. Da ist Norda Robotics wahrscheinlich ein gutes Beispiel, die gerade marktseitig explodieren, die Dinge geschafft haben, ja, die vorher für vielleicht auch unmöglich gehalten wurden, eben einen Roboter from scratch auf einem weißen Blatt Papier zu entwickeln, mit Top-Performances, ja, mit einer kostengünstigen, skalierbaren Art, einem neuen Geschäftsmodell, da auch eben Daten in den kompletten Stack zu integrieren und dann eben auch zukunftsfähig zu machen für diese neuen KI-Themen und Methoden, die in die Robotik reinkommen. Und da, glaube ich, wird man in den nächsten Jahren sehr, sehr viel Entwicklung sehen. Das sind zwei Themenfelder, die uns sehr umtreiben. Privacy, Technologie, Semiconductor-Themen, Quantencomputing ist ein Riesensegment. Da sind wir auch sehr, sehr aktiv gerade. Und die Zukunft beschäftigt uns da auch sehr. Und da glauben wir eben auch vieles in den Supply Chains zu sehen, wo man aus Europa heraus vielleicht wichtige Firmen aufbauen könnte.
Jetzt hast du ja, Herbert, schon über KI auch gesprochen und das Auffällige ist, wenn man jetzt so ganz helikoptermäßig auch auf euer Portfolio draufschaut, springt einem das Thema KI erstmal gar nicht so entgegen, sondern dann eher indirekt über so ein Thema wie Robotik oder KI in der Industrie, wie du es beschrieben hast. Wie ist denn aus deiner Einschätzung die Position, die wir hier in Deutschland oder in Europa bei dem Thema KI, insbesondere im internationalen Wettbewerb, jetzt auch noch aufbauen können? Was ist so unser spezieller Vorteil vielleicht, wo wir uns positionieren können?
Ja gut, also ich glaube, künstliche Intelligenz diffundiert in alles rein. Also es gibt ja ein paar Trends, vielleicht auch nur ein paar, wenn man so will. Ich glaube, das eine große Themenfeld ist intelligente Systeme. Ja, will ich noch gar nicht künstliche Intelligenz sagen, aber intelligente Systeme und die Diffusion von solchen Systemen, intelligenten Systemen oder KI, wenn man so will, Intelligence, in fast alles, ja, und das fängt dann eben an bei kleinen Software-Snippets, betrifft dann aber Supply Chains, also KI-Chips, Nvidia ist jetzt, also GPUs sind das große Thema, aber auch vielleicht more customized Technologien, dann geht es eben in die Embedded-Welt irgendwann auch mal rein, direkt in die Maschinen, es wird lokaler laufen und das erfordert so viel Infrastruktur auf der Chip-Seite, auf der Software-Seite, im Software-Stack und dann die Anwendungsentwicklung, ja, verteilte intelligente Systeme, also da hat man einen kompletten Technologie-Stack, der sich noch ausgliedern wird, der sich ausdifferenzieren wird und wir sehen wahrscheinlich erst den Anfang. Und die Methoden, Modellentwicklung steht eben auch sehr, sehr am Anfang. Ja, wir haben jetzt gerade, glaube ich, der Tip of the Iceberg gesehen mit dem, was die letzten 3 Jahre passiert ist. Und man sieht ja gerade auch in diesen unglaublichen Budgets und jetzt auch geopolitischen Rennen, was eigentlich möglich ist. Ja, auf einmal gibt es einen DeepSeek, ja, die ist vielleicht effizienter, also ich will es gar nicht einordnen, ja, haben sie sehr viel weniger Geld gebraucht. Auf alle Fälle haben sie innoviert und sind auf der Kosten-Performance-Kurve irgendwie nach vorne gesprungen, ja, und haben einen Marker gesetzt, ja, und jetzt kommt der nächste und das beschleunigt sich auch alles. Also das ist faszinierend und von da geht es aber, wie gesagt, ausgegliedert in sehr viele unterschiedliche Geschäftsmodelle, in lokale Systeme rein und so weiter und so fort. Das hat Konsequenzen überall. So, und da, glaube ich, können wir schon eine Rolle spielen. Ob wir in diesen großen Modellen eine Rolle spielen können, weiß ich nicht. Ich glaube, uns fehlt vielleicht auch das Engineering Talent, diese Verbindung aus Mathematik, Wissenschaftlichkeit, Data Engineering, also in der Scale vor allem, wie man das in China, wie man es in den USA kennt. Dieser Pragmatismus, diese Geschwindigkeit, diese Ambition und die Konzentration auch von Talent und Kapital oder Skill, ja, Fähigkeiten und Kapital, sehe ich hier ehrlich gesagt nicht. Ja. Und da jetzt irgendwie Geld reinzuwerfen und zu hoffen, kann man machen, muss man nicht machen. Da gibt es, glaube ich, interessantere Modelle wie der Robotik. Ja, ist ja in Deutschland auch ganz gut unterwegs. Chips, Centara, Embedded Compute, In-Memory, Near-Memory Compute haben wir gemacht. Das ist eben auch sehr, sehr interessant. Oder in der Photonik, Black Semiconductor, das ist dann also in der Halbleiterei, Photonik, Prozesse, Fab-Technik, Fertigungstechnik, um eben grundsätzlich neue Sachen zu ermöglichen, um dieses gesamte KI-Themenfeld vielleicht nach vorne zu bringen. Ja, da haben wir eben schon Sachen, da investieren wir auch. Ich glaube, der zweite große Themenpunkt ist dann, ja, da haben wir jetzt nicht drüber geredet, aber ich glaube, Nachhaltigkeit oder diese Transformation hin zu einer grüneren Wirtschaft oder grundsätzlich die Transformation des Inputs in die Volkswirtschaften. Ja, ist es weiterhin Öl und Gas oder sind es andere Formen von Energie und wie geht man damit um, wie managt man das? Und die beiden Sachen sehen wir jetzt, verschmelzen ja auch, also Energie und KI durch die großen Rechenzentren.
Du hast gerade beim Thema KI schon die USA angesprochen, du hast die asiatischen Mitbewerber angesprochen. Wenn du jetzt mal kurz abstrahierst, nochmal das Deep Tech Startup Ökosystem Europa, SWOT-Analyse, was sind unsere Stärken, was sind unsere Schwächen, wo haben wir weiterhin die Möglichkeit, auch vorne mit dabei zu sein?
Ja, ich glaube, die Stärken, die kennt man gemeinhin. Wir gehen ja unglaublich viel Geld aus, um in der Breite Europas Forschung zu betreiben und Education zu betreiben. Das ist gut. Also wir haben vielleicht gut ausgebildete Leute. Ich glaube, was auch sehr, sehr gut ist in Europa, sind unsere Wertschöpfungsketten. Das sind einige Märkte, in denen wir vielleicht noch gut unterwegs sind. Und dazu zählt, glaube ich, auch die Automobilwirtschaft. Also vielleicht ist auch das Automobil das Handy der Europäer, die Amerikaner, die Big Tech Companies haben oder Consumer Electronics und die Digitalwirtschaft, dann haben wir vielleicht hier die Automobilwirtschaft. Ja, und die, glaube ich, sollte man nicht so leichtfertig abtun, aber sie auch fordern natürlich. Ja. Da wird Technologie eingeführt, da gibt es ausgegliederte Wertschöpfungsketten und eine unglaubliche Fähigkeit, auch also extrem effizient in einer extrem hohen Qualität at scale Dinge herzustellen in der physischen Welt. Ich glaube, das ist etwas, was wir gerade in Deutschland sehr gut können, zum Teil auch in Italien, Norditalien, aber auch in Frankreich in gewissen Regionen. Und ja, das sollte man idealerweise zusammenführen. Ich glaube, es gibt in neuen Industrien, also Quantencomputing, Quantentechnologien, auch Sensing, da sind wir hervorragend. Also wir sind in IKM investiert, ja. Aber wenn ich sehe, wie das Geschäft explodiert, wie die Firma es in so wenigen Jahren geschafft hat, Quantencomputer als Produkte herzustellen, also Chips zu designen, die cutting edge sind, die es eben mithalten können auf der Performance-Ebene der Einzelcomputer-Elemente mit den besten, die zu integrieren, dann zu shippen zu Kunden in Rechenzentren, according to specs. Ja, also man sagt etwas, 3 Jahre später steht das Ding da und jedes Jahr kommt eine neue Technologiegeneration, wird ausgeliefert und tut genau das, was man sagt. Ich glaube, diese Fähigkeit, Produkte auszuliefern, gemäß der Spezifikation, die man ausgibt, ist etwas extrem, also ich weiß nicht, wer es sonst machen kann. Und das eben wachsen. Ich glaube, das ist etwas sehr Besonderes, was wir hier haben. Und da haben wir auch eine gute Technologie-Roadmap. Und da bräuchte man sehr viel, also jetzt vielleicht zu dem, was man sich wünschen sollte, also was wir haben, ja, gute Ausbildung, Wertschöpfungsketten, einige Industrien, die stark sind, da muss ich betonen, Automobil, it is, sonst gibt es ja gar nicht mehr so viel Großes. Und dann gibt es eben neue Märkte, die man einfach fördern muss. Da muss man, glaube ich, sehr, sehr marktorientiert denken. Und da geht es jetzt um die Schwächen. Also wir konzentrieren nicht genug Kapital. Wir denken auch nicht sehr strategisch langfristig im politischen Tun, weil das Politische in Europa einfach sehr, sehr fragmentiert ist. Auf Länderebene, auf nationaler Ebene und auf Europaebene. Es ist viel zu viel. Es ist viel zu komplex bürokratisch. Und das verhindert eben auch diese Größe im Denken. Ja, also überall, möchte ich behaupten. Man denkt sehr, sehr lokal. Ja, man hat vielleicht auch einen Patriotismus, ja, französisch zu sein oder italienisch zu sein. Wenn man sich anschaut, wo die großen Gelder herkommen, ja, dann will eben jedes Land dasselbe für sich haben. Und das ist nicht gut. Ja, ist nicht hilfreich, wenn man im globalen Wettbewerb bestehen will und vielleicht auch an der Spitze bleiben möchte. Ja, also es ist ein Problem, diese Fragmentiertheit im Politischen, die sich, glaube ich, auch widerspiegelt in diesem Gesamtsystem, wie es tut und operiert, also mit diesen vielen Förderungen, Forschungsgeldern, Antragssystemen, Organisationen, die auf der Corporate-Seite entstanden sind, aber auch im Forschungsbetrieb. Das prägt natürlich auch die Menschen in diesen Organisationen und die Organisationen wiederum prägen die jungen Menschen, die da reinkommen. Und das verhindert auch dieses pragmatische, extrem große Mindset, das man in den USA vielleicht hat, also dieses unglaublich frei und losgelöste von diesen Themen. Das braucht natürlich eine politische Radikalität, glaube ich, um das zu ändern, aber auch auf der Corporate-Seite, also Leadership, wir haben genug Geld, ja. Es gibt auch unglaubliche Vermögen, da spielen, glaube ich, nicht nur die privaten Menschen und Family Offices eine Rolle, sondern eben auch die Politik und Regulierung, also in der Homogenisierung von Kapitalmärkten, das Verfügbarmachen von großen Pension Funds. Wir haben ein großes Problem in der Gesellschaft mit unseren Renten. Wenn man sich anschaut, wo das ganze Geld in den USA, Kanada herkommt, aber auch Niederlande zum Teil. Also diese Rentenpläne, Pension Funds, ist gigantisch, was damit möglich ist. Und dann schafft man es auch in Innovation zu investieren, einen Kapitalmarkt zu kreieren, vielleicht über 20, 30 Jahre. Also ich bin da nicht so optimistisch, dass man das in einer in den nächsten 4 Jahren mit einer neuen Regierung vielleicht gebacken bekommt. Das muss erwachsen, das ist etwas Organisches. Aber dann schafft man auch eine Tiefe im Kapitalmarkt, die Fehler erlaubt, wie in den USA. Und insgesamt profitieren viele dann auch davon. Ich glaube, wir haben in Europa einen extrem hohen Lebensstandard, ein extrem hohes Maß auch an Sicherheit mit unseren Sozialsystemen und Institutionen, was vielleicht auch wenig gewertschätzt wird. Wir sind trotzdem sehr risikoavers und bevorzugen die Sicherheit, den Schnitzel am Sonntag zu haben und vielleicht auch am Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag, statt vielleicht mehr Unsicherheit. Aber ja, das sind kulturelle und Mindset-Themen. Ich glaube, die kann man angehen, die kann man lösen. Man muss es einfach wagen und starten. Wir haben es mit unserem kleinen Fund gemacht, ja, vielleicht weil wir auch naiv waren, aber begeistert, ja, und dem Interesse in gewisser Weise auch gefolgt sind. Und ich wünschte mir, dass wir mehrere machen auf eben Corporate-Ebene, Leadership, institutionell, in der Politik, auf europäischer Ebene, mehr Europa wagen, mehr Konzentration und weniger Fragmentiertheit. Und ich glaube, in dem Kontext, nur um eine gute Sache zu sagen, diese Initiative der EU Inc., ja, also eine gab es ja schon oft, ja, und ich weiß, als es aufkam, wir waren sehr begeistert, weil es eben so plakativ ist, also die EU Inc. als ein Gedankenobjekt. Und das Äquivalent in den USA, das sind natürlich also die Delaware Inc. Ja, viele in Osteuropa, die jetzt gründen, die gründen sofort eine Delaware Inc. als Parent Company. Teilweise auch hier. Und es gibt auch die Ratschläge, das einfach zu tun, weil es alles gesellschaftsrechtliches Konstrukt ist. Man versteht es, das Kapital versteht es und so weiter. Und ich glaube, wenn man diese Fragmentiertheit in diesen neuen Startup-Welten vielleicht auch darüber hinaus gelöst bekommt oder mitunter gelöst bekommt über so eine Initiative, Mitarbeiterbeteiligung kann man da anders denken, Kapitalmarkt kann man im Kontext natürlich auch ganz anders denken, dann glaube ich, wär viel geschafft. Also man kann sehr viel Friction, Reibung und Sand aus den Mühlen rausnehmen, indem man etwas Neues kreiert. Ich glaube nicht daran, dass man Altes ändern kann, sollte, weil es eben schon so unglaublich zerfasert, kompliziert ist, dass ich gar nicht anfangen will zu denken, wo man da ansetzen sollte. Ich glaube, es ist sehr viel einfacher, on a blank sheet of paper zu starten und sich zu überlegen, was will man eigentlich, wie sieht ein gutes Gerüst aus und dann einfach macht.
Wir springen auch genau da gleich oder knüpfen da auch gleich nochmal an, Herbert, auch die Frage sozusagen, wo können wir die Bremsen lösen, was sind die Initiativen, die man anstoßen muss? Vielleicht als Rampe, bevor wir das im tieferen Detail noch tun. Du hast schon angedeutet, was der Impact von Deep Tech sein kann. Über das Befeuern von Industrien, über das Entstehenlassen von neuen Industrien und auch über so große Fragen wie das Thema Nachhaltigkeit. Wenn du dich jetzt vielleicht in jemanden hineinversetzt, der heute in einem großen Unternehmen tätig ist, vielleicht aber auch im Mittelstand tätig ist, also wirklich in der Breite der etablierten Ökonomie, was würdest du sagen, warum sollte sich jemand aus diesem Bereich wirklich intensiv jetzt mit diesem Thema Deep Tech beschäftigen? um dann die Maßnahme auszulösen, die du schon angerissen hast. Also what's in for me ist ja dann am Ende immer auch die Frage, die jeder für sich beantworten muss.
Also ich würde es erst gar nicht Deep Tech bezeichnen. Also das sind technologische Transformationen, die passieren. Ja, und in voller Wucht, in voller Fahrt, gerade jetzt. Ich glaube, das kann man gar nicht wegdiskutieren. Also warum soll man sich damit beschäftigen? Es passiert und entweder bist du dabei oder du bist ein Dinosaurier der Vergangenheit schon jetzt. Ich glaube, das ist ziemlich klar. Die Energietransformation, die Mobilitätstransformation, die Compute-Transformation, KI-Nachhaltigkeit als große Überthemen, aber viele Einzelsegmente, die sich gerade massiv verändern, transformieren und gigantische Effekte und Wirkungen in der Zukunft zeigen werden. Und ich glaube, das ist sehr, sehr offensichtlich. Und da bin ich der Erste, der das sagt. Das, glaube ich, kann jeder Politiker sagen. Das weiß man so. Also es ist ein Muss. Warum soll es jemand in gehobenen Positionen in der Wirtschaft oder Politik irgendwie angehen und sich damit beschäftigen? Grundsätzlich glaube ich gar nicht an ein ökonomisches Argument oder ein stark rationales Argument, sondern aus meiner Warte Leute, die in solchen Positionen sind, die sollten ein Gefühl der Verantwortung haben. Und aus einer Perspektive der persönlichen Verantwortung kann ich mir nicht vorstellen, dass es möglich ist, sich nicht damit zu beschäftigen. Ja, und das ist irre. Es beschäftigen sich sehr viele Leute nicht mit diesen technologischen Transformationen. Ich glaube, in der Politik fehlt grundsätzlich eine Entscheidungskompetenz hinsichtlich Technologie. Das ist ja auch nirgendwo wirklich verankert. Ich glaube, wir haben auch nicht die Leute mit den notwendigen Backgrounds, also qua Training oder vielleicht Industrieerfahrung dafür. Und in den großen Corporates, ja, ich weiß nicht, es war einfach 20 Jahre auch sehr bequem. Es ging einfach weiter und man hat den Schuss vielleicht gehört. Aber ich glaube, das ist eine Form von Arroganz, ja, dass man gemeint hat, wer soll denn an uns vorbeiziehen? Es ist so schwierig, ja, das zu machen, so teuer. Aber einige schaffen es. Und zwar in Regionen, wo die Kapitalmärkte existieren, wo die Ambition existiert, wo es zum Teil vielleicht auch politisches Programm war oder eben unternehmerisch sowas möglich ist. Ja, dann spreche ich jetzt natürlich von der Elektrifizierung und da gibt es viele andere Industriezweige. Aber im Grunde genommen ist es, glaube ich, ein Thema der Verantwortung, persönlichen Verantwortung. Und es hat nichts mit Corporate-Verantwortung, politischer Verantwortung sowas zu tun. Die Leute kommen in die Politik oder Corporate und in Positionen aufgrund von was auch immer. Ja, aber wenn man dann da ist, glaube ich, kann man ein verantwortungsvoller Mensch sein oder nicht? Und das ist eine Persönlichkeitsfrage. Und wie gesagt, ich glaube, es ist sehr unverantwortlich, sich nicht damit zu beschäftigen oder auch alles zu tun, jetzt in der Politik eine gewisse Entscheidungskompetenz aufzubauen oder Veränderungen vorzunehmen, um überhaupt mehr Entscheidungen treffen zu können und nicht abhängig zu sein von Lobbyverbänden oder was auch immer. Und auf der Corporate-Ebene genauso. Ich meine, es gibt noch genug Geld. Und da muss man, glaube ich, mittlerweile sehr, sehr gute, aber auch mutige Entscheidungen treffen. Ja.
Jetzt sind wir uns im Klaren über das große Potenzial von Deep Tech Startups, aber natürlich Erfolg ist da nie garantiert. Was tust du jeden Tag auch aus deiner Rolle heraus, um den Portfoliounternehmen zu helfen, diesen Erfolg doch zu generieren?
Ich glaube, als Investor oder VC ist man natürlich nicht der Operator, der CEO in der Firma, darf man nicht sein, sollte man auch gar nicht sein. Also wenn wir es besser machen könnten als ein Gründerteam, ja, ein Management, dann sollten wir es tun und nicht den Investor spielen. Weil die Opportunity natürlich auch sehr viel größer ist als die im VC. Ich glaube, was uns ausmacht, ist vielleicht auch charakterlich, also wir sehen extrem viel, wir haben einen gigantischen Input an Informationen, ja, aus unterschiedlichen Segmenten, Industrien, Corporate, Politik, Wissenschaft, von anderen Startups. Also wir sehen etwas, was viele andere eben nicht sehen. Wir sehen, wie sich unterschiedliche Modelle erfolgreich entwickeln, andere aber auch nicht, ja, und failen, ja, nicht erfolgreich sind. Und auf dieser Metaebene, glaube ich, haben wir sehr, sehr viele Perspektiven, ja, und können Advice geben, unsere Meinung zugute tun und natürlich aber auch den Firmen helfen, sich gut oder richtig, was auch immer das jetzt heißen mag, ja, zu positionieren. Das heißt, in den Kapitalmärkten, wie funktionieren die? Ja? Was ist gerade ein Problem? Wo fließt das Geld gerade hin? Ja? Also was kann man tun, um da auch eine Rolle zu spielen? Ist man vielleicht sogar besser im Wettbewerb derer, die um das Geld buhlen? Das ist in gewisser Weise eine Vertriebstätigkeit auch, ja, ein Storytelling, Positionierung in dieser Komplexität, ja, des Business Building, der großen Industrietransformationen, Timings, die man richtig treffen muss, und der Kapitalbewegungen. Und da sind wir zu Hause, also in irgendeiner Metawelt. Damit beschäftigen wir uns. Und aus der Warte und Perspektive stehen wir natürlich im ständigen Austausch und Konversation und versuchen in diesem Dialog insgesamt eben gemeinsam besser zu werden.
Das ist ja auch so ein bisschen, Herbert, das, was man so vielleicht auch als Smart Money bezeichnen könnte. Ne? Jenseits dessen, was der Investor an Kapital mitbringt, die kluge Vernetzung, das kluge Mitdenken, das unternehmerische Entwickeln, was euch auszeichnet. Und ich glaube, was Deep Tech Fonds und vielleicht auch eure Tätigkeit insbesondere nochmal sehr auszeichnet, ist, dass ihr sehr nah auch an der wissenschaftlichen Diskussion seid. Auch nach meiner Wahrnehmung sehr genau versteht, was sind die Stärken, aber auch die Bedarfe, die jemand hat, der aus der Wissenschaft kommt, um ein Unternehmen dann zu gründen. Als Physiker, als Naturwissenschaftler, als Ingenieur. Und wir leiden ja so ein bisschen unter dieser typischen europäischen Malaise, dass wir eigentlich in der Grundlagenforschung auch sehr gut sind und das dann in der Kommerzialisierung oft nicht so klappt. Wo siehst du da die Hebel, dass wir da stärker werden? Weil diese wissenschaftliche und akademische Stärke ist doch etwas, die uns ja zugeschrieben wird. Aber wie lösen wir da die Bremse noch stärker, um mehr auch draus zu machen mit Blick auf Kommerzialisierung?
Ja, also ich glaube, da gibt es viele Probleme, viel Friction. Und vieles, was man noch lernen muss, ja, gemeinsam lernen muss als Branche. Ja, also ich glaube, angefangen von Egos, ich will jetzt gar nicht so negativ sein, aber wenn man als Professor unterwegs ist und an einem Lehrstuhl etwas passiert, ja, dann denkt man auch, das ist alles und das macht alles möglich. Macht das auch initial, aber um damit kommerziell erfolgreich zu werden, gehört noch viel, viel Schweiß und Blut dazu. Ne? Also viele Nahtoderfahrungen wahrscheinlich im unternehmerischen Kontext. Und ein Team, das das auch entwickeln kann, ja, aus einer wissenschaftlichen Innovation dann auch Technologie entwickelt und ein Produkt entwickelt, einen Markt dafür erkennt und da rein entwickelt und etwas Lebendiges, ja, ein Unternehmen ist etwas Lebendiges, das in einem Markt, ja, der auch sehr dynamisch ist, lebt und gedeiht und wächst. Ja. Und da ist natürlich der Anfang irgendwie Wissenschaftlichkeit, aber ganz oft sehen wir eben, dass man das auch sehr, sehr stark überbewertet, ja, und viel von dem, was nötig ist, ist in der Zukunft wegnimmt. Ja, im, also Setup einer Firma, in der Aufteilung der Unternehmensanteile am Anfang. Da muss natürlich sehr viel da sein für die, die ein Unternehmen noch aufbauen müssen, die überhaupt mal etwas Lebensfähiges erstellen sollen und nicht schon die Hälfte irgendwie weg sein für die Vergangenheit. Ja, noch ist nichts passiert und man teilt schon irgendwie den möglichen Kuchen der Zukunft auf, ohne dass man irgendwie angefangen hat, hier die Zutaten zusammenzuschmeißen. So fühlt es sich irgendwie an in der Spin-off-Thematik. Dann hat man institutionelle Schwierigkeiten. Es gibt keine echten Rahmenbedingungen, wie man mit IP umgeht, ja, wer wie partizipieren soll, wie man das vielleicht konstruktiv gestaltet. Es ist sehr viel Bürokratie dann mit auf dem Weg in der Gründung solcher Unternehmen. Oftmals, also gerade wenn Institutionen dann auch involviert sind, dann glaube ich aber fehlt es häufig auch einfach an der Fähigkeit. Also Leute, die wissenschaftlich gut sind, sind vielleicht nicht die besten Unternehmenslenker, ja, Strategen, Kommunikatoren. Oftmals sind die Leute eben schon noch lernfähig, aber eben auch sehr, sehr verkopft und intellektuell. Hin und wieder gibt es eben Leute, die das vereinen können und das natürlich dann like magic. Ja. Also ich fand beispielsweise hier Francesco von Proxima, wir sind da nicht investiert, aber wir haben ein No-Go für Fusionsthemen. Also ich war zeitlebens eigentlich groß begeistert von diesen Sachen, aber wenn man sich eben Timing anschaut und die Möglichkeit, die für uns wichtig ist, doch auch Geld zu verdienen, ein Produkt mit einem Produkt Geld zu verdienen, dann sind die Timelines da doch sehr, sehr lange, was nicht heißt, dass man damit als VC nicht Geld verdienen kann, aber es werden da große Geschichten erzählt und zig Ansätze in der Fusion und wenn man sich dann eben Proxima aus München anschaut, ja, es kommt aus dem Max Planck, das ist World Leading. Die Wissenschaft würde sagen, der Stellarator-Ansatz, that's where you should go. Ja. Vielleicht gibt es andere neue Sachen, die vielleicht besser sind. Ich will das gar nicht einschätzen. Ich sage nur wissenschaftlicher Konsensus oder in der Breite. Und dann hast du eben einen jungen Gründer, der aus der Wissenschaft kommt, eben exzellent war, Francesco, der das auch extrem pragmatisch und nüchtern rüberbringt, aber gleichzeitig auch dieses Excitement, diese Begeisterung hat, die fast schon ansteckend ist und ein guter Kommunikator ist. Also das braucht es, solche Leute. Und dann, glaube ich, grundsätzlich fehlt es eben am Kapitalzugang für solche Sachen, insbesondere dahingehend, dass man, wenn man erfolgreich ist, ja, und vielleicht die ersten Hürden, die ersten 5, 10, paar Dutzende Millionen tatsächlich an Geld einsammeln kann, dann in andere Dimensionen vorstoßen muss. Und da wird es dann schwierig. Ja, da wird die Luft grundsätzlich dünn in Tech- oder Deep-Tech-Themen. Da gibt es nicht viele Produkte, die sowas unterstützen können. Da hört die öffentliche Förderung sehr oft auch auf, weil die eben eher gießkannenmäßig verteilt. Und da müsste, glaube ich, einiges passieren, um von da dann solche Firmen weiterzubringen.
Und sie dann auch ins Jahr 2040 zu bringen. Herbert, wir haben am Anfang die KI-generierte Geschichte aus der Zukunft gehört. Elektrische Flugzeuge, Roboter, Quantencomputer, Batterien und die Herbert-Mangesius-Gymnasien. Zum Schluss wollen wir jetzt eben genau wieder in Richtung Zukunft schauen. Auf welches Jahr 2040 arbeitest du hin und welche Rolle spielen dabei die Technologien, in die du investierst?
Ich habe schon gesagt, die zwei großen treibenden Themenfelder sind KI, künstliche Intelligenz und die grüne Transformation von Industrien grundsätzlich und das Verschmelzen dieser beiden Themen. Ich glaube, wir können heute noch gar nicht wirklich vorstellen, wie KI unser Leben in 2040 beeinflussen wird, auch wie welche Konflikte vielleicht in der Gesellschaft entstehen können und vielleicht auch neue gesellschaftliche Modelle daraus generiert werden. Also wenn diese grüne Transformation tatsächlich auch funktioniert, ja, dann werden wir Abundant Energy haben, erneuerbare Energie, ja, die intelligent ausgemanagt werden kann. Also sind wir dadurch nicht mehr beschränkt. Ja. Und das ist ein wesentlicher Faktor für Wohlstand, Energieverfügbarkeit. Braucht die KI eben auch. Ja. Wenn die KI einen Körper findet in der Robotik, Automatisierung, kann sie viele von diesen dämlichen Tätigkeiten, die wir gar nicht so gerne machen, also putzen, Müll rausbringen und so weiter, auch tun. Dann ist die Frage, womit beschäftigen sich die Menschen? Ja, und ich glaube, Technologie ist immer um den Menschen herum gebaut, also human-centric, weil wir im Mittelpunkt stehen und das eben ausgestalten. Außer sie wird selbstständig, ja, selbstständigt sich. Das sind dann die Doomsday-Fantasien. Aber da bin ich nicht zu Hause. Ich glaube sehr, sehr stark an das Menschenzentrische und der Mensch, der im Mittelpunkt gestaltet, ob er jetzt letzten Endes dann irgendwie ein Metallbauteil da irgendwie fräst oder ob es eine Maschine vollautomatisiert mit einem Assembly macht. Ja, das ist mir relativ egal. Und ich würde mir wünschen, dass wir dann eben eine Gesellschaft haben, die diese Spannung, die wir heute haben, überwinden kann, ja, also diese existenziellen Nöte und dass wir ja vielleicht auch neue Visionen und Ziele finden für uns, die das Menschenleben lebenswert macht. Ich glaube, hier füreinander sorgen, ja, sich umeinander kümmern ist ein wesentlicher Punkt, wofür man dann sehr viel mehr Zeit hat, also jung wie alt. Ja. Dann glaube ich aber auch sehr stark, und das begeistert mich, also als Wissenschaftler macht es ja, weil man eine Begeisterung für das Unbekannte hat, ja, die Verschiebung der Grenzen dessen, was man weiß, ja, man will ins Unbekannte vordringen. Das ist, glaube ich, so ein grundsätzlicher Trieb bei Wissenschaftlern vielleicht. Und dass sich viel mehr Leute damit ja, beschäftigen, die Grenzen verschieben, mehr wissen. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, welche Rolle dann vielleicht auch Quantum Computing daran haben kann, also das Fundament von allem, ja, von Materie, es kommt ja aus der quantenphysikalischen Welt, auf einmal entsteht all das so robust, dass wir kennen. Ja. Wie kann das sein, wenn man dann Maschinen hat, die Unglaubliches tun in der Manipulation der Physik, der quantenphysikalischen Welt? Das ist also für mich absolut existenziell und fantastisch, darüber nachzudenken oder auch zu fantasieren, ja, was der Mensch ist, was das Universum ist, wie man hier eingebettet ist, was Materie ist. Und ich würde mir hoffen, dass viel mehr Menschen dann eben die Möglichkeit haben, die Freiheit haben, sich damit zu beschäftigen, ja, mit sich kümmern, ja, mit dem abenteuerlichen Erforschens, ja, intellektuell von dem, was das alles hier ist, ja, aber auch Raumfahrt, vielleicht loskommen von der Erde. Und ich glaube, das ist grundsätzlich die größere Richtung. Ich meine, dass Flugzeuge fliegen werden, ist klar. Ja, das sieht man ja heute schon. Dass es Quantencomputer gibt, ist heute schon so. Dass wir eine Roadmap haben hin zu Systemen, die besser sind als alles, was wir wahrscheinlich hier mit Computern der digitalen Natur machen können, weiß man auch. Es ist eine Frage von Zeit und Geld und Abfahren von Technologie-Roadmaps. Aber die Konsequenzen dieser sind ja keine Trends, sondern Entwicklungen. Ja, die passieren mit uns oder auch ohne uns. Ja, für Gesellschaft und das Individuum, also die Generation, die dann irgendwie in 40er Jahren geboren sein wird, wie die leben werden, wenn man hyperpersonalisiert lernen kann, sich mit all diesen Themen beschäftigen kann und auch eine Begeisterung entwickeln kann, eine Motivation, für was muss man da noch irgendwie diese dämlichen Tätigkeiten des profanen Lebens ausüben, wenn man es nicht tun muss, weil es andere technische Systeme für einen tun kann. Ich glaube, jeder würde sich gerne mit anderen Tätigkeiten beschäftigen, wenn er die Freiheit und die Möglichkeiten gehabt hätte in der Familie vielleicht auch, in der Schulbildung und dem Lebensweg. Ja. Also ich habe es auch eingangs gesagt, man wird sehr, sehr auch beschränkt durch Alter und den Lebensweg in Schulen, sodass man viele Sachen, die einen als Kind auch begeistern, gar nicht mehr für möglich hält. Ja. Sei es Raumfahrt, das war ein naives, kindliches Moment wahrscheinlich, dass ich mich da tatsächlich eingeschrieben hat, sonst hätte ich was ganz anderes gemacht. Und ich glaube, die Freiheiten wird man in der Zukunft sehr viel mehr haben und sehr viel mehr Möglichkeiten, die auch auszukosten, diese Freiheiten.
Also du, Herbert, verkörperst, finde ich nach wie vor, und das hat auch dieses Gespräch wieder gezeigt, du verkörperst die Begeisterung für Zukunft. Ich glaube, du konntest auch andere dafür anzünden, das hoffen wir zumindest, für die Begeisterung. Ich glaube, Thorsten, wir beide sind schon angezündet und hoffen, dass weiter in das Feld tragen zu können. Herbert, du hast, glaube ich, da sehr viel zu beigetragen. Danke dir sehr für die Einblicke, für das interessante Gespräch und freue mich, wenn wir dich auch mal wieder hören.
Danke, danke.
So, Thomas, jetzt werden wir uns Herbert Mangesius und das Interview mit ihm nochmal vornehmen und einige Gedanken miteinander spiegeln. Etwas, was mir aufgefallen ist, und davon bin ich ganz begeistert, wie oft er das Wort Begeisterung benutzt hat. Und auch du hast ganz am Ende das nochmal zusammengefasst, dass ja Herbert dafür steht. Und auch wir zwei haben uns ja entschieden, diesen Podcast zu machen, weil wir begeistert sind von neuen Technologien und was die alles an Innovation und positiven Impulsen auslösen können. Und diese Begeisterung hat der wahnsinnig übertragen. Und ich würde mir einfach wünschen, es gibt mehr Herberts da draußen, weil so stelle ich mir auch irgendwie den Gottlieb Daimler oder den Herrn Sartorius oder Ferdinand Porsche oder wen auch immer vor, dass die damals geträumt haben, mit der Rakete zum Mond zu fliegen oder mit dem Auto irgendwo hinzufahren und dann an neuen Technologien gebastelt haben und haben diese Begeisterung in die Welt gebracht, darum große Unternehmen aufgezogen und diese Lust auf Technologie und auch Lust, neue Welten zu betreten und sie selber zu bauen, zu erschaffen, ist doch genau der Geist, der in diesem deutschen Ingenieurstum drinsteckt, den wecken wir doch gerade wieder.
Ist genau so, Thorsten. Und ich sozusagen, was mir zusätzlich noch aufgefallen ist, Herbert hatte an einer Stelle oder an zwei Stellen auch auf das Thema Ambition mal abgestellt. Man führt es zwar immer leicht im Munde, aber ich fand es auch nochmal, er hat das ja aus seiner eigenen Biografie auch so ein Stück weit nochmal abgeleitet. Also zu sagen, die Lust, den Dingen wirklich auf den Grund zu gehen, wirklich die harten Themen anzufassen, wirklich tief zu bohren, auch an den Stellen, wo man vielleicht den unmittelbaren Nutzen noch gar nicht erkennen kann. Er hat das ja an seiner Liebe sozusagen auch für die Mathematik so ein bisschen festgemacht, aber zu sagen, wir machen es uns nicht leicht, sondern wir nehmen uns die ganz schweren Sachen vor. Das ist für Gründer ja auch immer eine wichtige Sache. Und Wissenschaftler kennen das ja ehrlich gesagt auch. Mir ist dann vorhin beim Hören nochmal so aufgefallen, es gibt eine schöne Geschichte, die Jennifer Doudna erzählt hat, eine der Erfinderinnen der Genschere. Und zwar hatte die erzählt, dass ihr Doktorvater sie sehr motiviert hat oder ihr einen Ratschlag gegeben hat, den sie versucht hat zu befolgen. Der lautete, stell dir immer die ganz großen Fragen und geh ins Risiko, aber mach auf gar keinen Fall das, was alle machen. Das fand ich ganz interessant, weil das für Deep Tech, glaube ich, generell eine interessante Guideline möglicherweise ist. Kann man übrigens schön nachlesen in dem Buch von Walter Isaacson über ihre Geschichte The Codebreaker. Und das zeigt zusätzlich zu der Frage Ambitionen auch nochmal etwas, wenn es dann um die Umsetzung geht. Und Herbert hatte das eigentlich relativ schön auch nochmal übergeleitet zu sagen, okay, was brauche ich? Ich brauche offensichtlich Skills, ich brauche wissenschaftliche Qualität und dann aber genau dieses Thema, was du gerade ansprachst, Begeisterung. Also die eigene Begeisterung, aber auch die Begeisterung bei anderen anzuzünden. Also in erster Linie sind das natürlich dann mal neue Teammitglieder, die ich haben muss. Ich muss Investoren finden, ich muss Kunden finden. Also diese Begeisterung und dann aber auch ehrlicherweise natürlich die Gesellschaft, die Politik, alles, was drumherum ist, überhaupt auch erstmal auf so ein Thema aufmerksam zu machen und ein Stück weit zu informieren, was steckt denn eigentlich da drin, wenn wir jetzt über Quantencomputing reden, über Roboter im Gehirn und andere Dinge, was hat es damit auf sich? Und das setzt dann eben auch gewisse Skills im Bereich Kommunikation voraus. Also alles Dinge, die man vielleicht gar nicht unbedingt auch schon automatisch mitbringt, aber die man über die Zeit hoffentlich dann ausbilden kann, als Wissenschaftler und als Gründer.
Und mit der Ambition dann auch wirklich die Grenzen zu verschieben. Ich finde, das hat ihn auch ausgemacht. Und das hat man deutlich gehört, wenn er darüber gesprochen hat. Er hat zwar Raketenwissenschaften studiert, aber eigentlich waren die Vorlesungen alle wahnsinnig langweilig. Ich kann mir vorstellen, dass sie hochkomplex und anspruchsvoll waren, aber für ihn langweilig, weil sie einfach nachher nicht ins Machen gekommen sind. Und das ist ja das Schöne, dass wir jetzt VCs haben wie ihn, die dann auch noch mit Kapital an der Seite in der Lage sind, die Leute, die genauso vor Ideen sprühen und neue Industrien. Das hat er auch gesagt, sehr wunderbar, wenn wir nochmal auf der grünen Wiese beginnen können, weil die bestehenden Systeme zu verändern, das ist teilweise so träge, dann setzen wir uns doch am besten gleich neu auf und diesen Geist auch bei anderen zu stimulieren, dafür Ressourcen und Netzwerk zu geben. Genau deswegen brauchen wir VCs wie V-Squared.
Und diejenigen, die dann auch in der Industrie die Sachen natürlich auffangen. Und ich glaube, das ist möglicherweise eine schöne Schlussbotschaft auch für uns. Und die hat der Herbert eigentlich auch schon sehr zielgerichtet gesetzt, zu sagen, warum sollten sich die Menschen mit diesem Thema auch beschäftigen, selbst wenn sie vielleicht selber nicht Gründer oder Investoren sind. Naja, weil diese technologischen Entwicklungen nun mal einfach kommen und sie kommen mit einer solchen Wucht, dass sich eigentlich niemand entziehen kann. Und er hat das ja schön in das Bild gebracht, entweder du bist dabei oder du bist ein Dinosaurier der Vergangenheit. Ich glaube, wir haben Bewusstsein oder versucht, Bewusstsein dafür zu schaffen. Wir haben hier tolle Möglichkeiten. Lasst uns die Chancen ergreifen und nicht zu den Dinosauriern gehören.
Und mit viel Wucht ist auch dieser Podcast jetzt gekommen und wir hoffen, dass wir auch in den nächsten Folgen noch begeistern können. Freuen uns auf viel Feedback aus der Community und ich mich auf weitere tolle Episoden mit dir, Thomas.
Tito, Thorsten, ich freue mich auch.
Das war Deep Tech Unlocked. Ein Podcast mit Thomas Lange und Thorsten Lambertus von 1E9. Wenn es euch gefallen hat, bewerten, kommentieren, teilen und weiterempfehlen. Und wenn ihr euch für Zukunftstechnologien und Innovationen interessiert, schaut vorbei auf www.1e9.community. Bis zum nächsten Mal.